wie schlimm die Blase jetzt ist, das wissen vielleicht in 12 oder 24 Monaten.
Ja klar, also wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, ist ja was anderes. Dann ist ja auch ein persönlicher Grund. Ja.
Das sieht schon mal grundsätzlich nicht so gut aus.
Kann man mal feststellen. Da sieht man, dass wir auf einem Höchststand der Dispersion sind seit eben der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Und das ist in der Historie tatsächlich ziemlich einmalig. Dann habe ich 20% zu besteuern und eben nicht über 90%. Und das wäre natürlich schon ein Brüller. Ja. Die Frage ist, wann dreht es vielleicht wieder in die andere Richtung? Es kann auch nochmal 50% steigen oder mehr. Mhm. Das weiß keiner. Und das sind die Dinge, die mir Bauchschmerzen bereiten.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Ihr habt ihn zuletzt euch immer mehr gewünscht und da ist er. Christian Fuchs, er ist Finanzexperte und ihm gehört ein Multi-Family Office. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Mario, dass ich hier sein darf. Ich muss dich kurz korrigieren, es gehört nicht mir allein, ich habe noch zwei Geschäftsführerkollegen.
Aber es gehört dir dann doch, also...
Ich habe es mit gegründet, genau, aber wir sind mittlerweile zu dritt.
Ja, also ja. Da ist Wachstum da, wie am Aktienmarkt, wie an der Börse. Das ist auf jeden Fall erfreulich und umso erfreulicher, dass du da bist. Denn das Wachstum, das macht auch einige ein bisschen nervös. Wir haben ja jetzt ein Bombenquartal gesehen zuletzt, ja. Ein Rekordquartal, das Beste an den Märkten seit 2020. Und da fragen sich natürlich viele, wie lange geht das gut? Die KI-Blase, die Börsengänge und so weiter und so fort. Und wie stellt man sich rational auf? Da wollen wir mal drüber sprechen.
Sehr gerne,
schön, dass du da bist. Und noch erfreulicher ist ein Live-Webinar am 22. Juli mit Christian Fuchs um 17 Uhr. Und das Tolle ist, ihr könnt gratis mit dabei sein. Einfach anmelden, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Sehr schön, dass du dabei bist, Christian.
Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und was bis dahin vor allem noch an den Märkten passiert, ja.
Da wird noch ein bisschen was los sein. Fangen wir doch mal an mit dieser Tech-Blase mit den USA vor allem, das ist ja der Markt, der jetzt wieder läuft. Das Interessante ist, er war ja fast ein bisschen totgesagt. Wir haben ja lange gehört, oh, das ist ja viel zu teuer und dann Trump und das ist ja alles Wahnsinn, unberechenbar. Dann war der Dollar ein bisschen schwach und viele haben gerade Anfang 2025 war ja voll der Blätterwald mit USA am Ende, die Schulden auch noch obendrauf und jetzt schlägt die Stunde Europas, was ja auch kurz so war. Mhm. Aber nur kurz. Seitdem laufen die USA wieder voll und die Investoren stürmen das Land förmlich. Was lernen wir daraus?
Also ich glaube, grundsätzlich kann man daraus lernen, dass man nie zu viel geben sollte auf irgendwelche Zukunftsprognosen oder irgendwelche Weltuntergangsszenarien für einzelne Regionen oder die Welt im Allgemeinen. Mhm. Aber wir lernen auch daraus, dass natürlich fundamentale Wirtschaftsdaten auch tatsächlich eine Aussagekraft haben. Ja? Und die USA haben halt wirklich strukturell nicht das Problem, was wir jetzt in Europa haben. Die USA stehen grundsätzlich wirtschaftlich relativ gut da, die Unternehmensergebnisse überzeugen. Auch die Trump-Regierung, die bei uns ja meines Erachtens in vielerlei Hinsicht zu Recht auch negativ in den Medien ist, aber die hat schon wirtschaftlich auch manche positiven Sachen auf den Weg gebracht. Das heißt, wir haben ein Wirtschaftswachstum von 3%, wir haben starkes Produktivitätszugewinne und das schlägt sich halt auch nieder. Und vor allem die Unternehmen, die liefern halt auch. Ja. Also ich hab mal zwei, drei Grafiken mitgebracht. Wenn du willst, können wir mal reinschauen. Gerne. Einfach ganz wichtig, wenn wir solche Grafiken anschauen, es geht nicht darum, dass man da unbedingt jetzt gleich irgendwelche Handlungsalternativen rauszieht, wo man jetzt raus oder reingehen muss. Aber es gilt halt einfach mal zu schauen, wo stehen wir aktuell im Markt. Und wie kann man sowas vielleicht ein bisschen bewerten oder einschätzen? Also, wenn wir mal als erste Grafik nehmen, die aktuelle Bewertung des S&P 500, dann sehen wir, dass die weit über dem Durchschnitt ist von 20,2-fachen, wenn man das auf, also als, nee, das 20,2-fache ist weit über dem Durchschnitt vom 16,6-fachen, so muss man es ausdrücken, über die letzten 36 Jahre seit 1990. Aber obwohl letztlich die Märkte gestiegen sind, sind die Bewertungen runtergekommen. Mhm. Was damit einfach zu tun hatte, dass die Unternehmensergebnisse Relation zu den Aktienmarktgewinnen tatsächlich noch stärker gestiegen sind. Das ist eigentlich ziemlich faszinierend. Ja? Wenn man dann hier auf der rechten Seite ansieht, was das bedeutet für die Top 10 auch der Unternehmen des S&P 500 im Vergleich zu den 490 anderen Unternehmen, dann sieht man auch, dass die Bewertungen eigentlich in Relation runtergekommen sind. Ja? Das heißt, einerseits kann man sagen, ja, wir haben Bombenquartal, aber wir haben auch wahnsinnig gute Ergebnisse gehabt. Mhm. Und wenn man jetzt auf dieses Punktdiagramm geht, was ja ein meiner Lieblingsdiagramme auch ist, wo man sehen kann,
der Skispringer, oder?
Der Skispringer, genau. Wir hatten uns ja, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder sowas mal drüber unterhalten. Mhm. Da haben sich auch weitere Dinge entwickelt und weitere Punkte gesetzt über die Zeit. Wenn man jetzt eben mal links schaut, was kann man da rauslesen? Da haben wir jetzt eben das 20,2-fache vom KGV beim S&P 500 über den nächsten 12-Monats-Zeitraum, wenn man es mal an der Historie betrachtet, kann man wieder gar nichts prognostizieren, was rauskommt. Aber über die nächsten 10 Jahre, aus den historischen Daten sieht man eben, man hat eigentlich geringe Erwartungen, was die Renditen angeht. Und jetzt haben wir aber hier das braun umrandet, wo sich letztlich beim Skispringer oder beim Papagei der Flügel oder der Arm ausbildet. Und dann sieht man tatsächlich, ich weiß nicht genau, wann wir das letzte Video hatten mit dieser Grafik, dass sich dieser Flügel tatsächlich immer weiter ausprägt. Ja, das heißt, diese Anomalie ist in den letzten Monaten eigentlich zur Normalität geworden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, obwohl wir vor 10 Jahren eigentlich schon relativ hohe Bewertungen hatten, die Unternehmen so gut geliefert haben, dass die auch die Renditen der Aktienmärkte in den USA oder des S&P 500 echt außerordentlich gut waren. Und jetzt müssen wir halt sehen, wie das weitergeht. Wir wissen es nicht, ja, weil es gibt schon natürlich auch Anzeichen, dass wir schon relativ weit fortgeschritten sind, was diesen ganzen Bullenmarkt oder so angeht.
Da sprechen wir gleich drüber, wo wir eigentlich stehen. Aber jetzt haben wir ja folgendes Problem, wenn man sich das jetzt anschaut, aber das wäre ja auch vor ein paar Jahren schon so gewesen, dann sehe ich, ja, die USA sind teuer oder sind halt teurer als der Durchschnitt, dann streiche ich das zusammen oder kürze das und gehe nach China oder sonst was, sonst wohin, wo es halt günstiger ist. Jetzt hast du es gerade schön erklärt, es geht halt schon lange so. Und die Frage ist ja, wenn ich jetzt die USA strategisch untergewichte, dann hätte ich mir die Performance komplett zerhagelt in den letzten Jahren. Jetzt ist ja die Frage, gut, wir wissen nicht, was die nächsten 5 Jahre bringen, aber theoretisch kann es ja so weitergehen. Also wie steuere ich da durch?
Genau, also in der Retrospektive ist natürlich immer klar zu sagen, da hätte ich mir was verhagelt, wenn ich natürlich nicht den besten Markt habe oder vielleicht auch nicht die beste Einzelaktie habe. Die Frage ist immer, worauf beziehe ich das? Wenn ich Vermögen baue und ich komme ja wirklich aus der Thematik der Finanzplanung, dann muss mir die Vergangenheit aber eigentlich erstmal egal sein. Dann muss ich für heute die Dinge, die da sind, nehmen und mir anschauen, wie bereite ich das jetzt richtig zu, dass mein Portfolio oder mein Gesamtvermögen auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und das ist halt ein großer Unterschied. Weil die Frage ist ja, wenn ich jetzt in der Historie weiß, weil die USA sind am besten gelaufen, was ziehe ich mir jetzt da für eine Information raus? Heißt es jetzt, ich muss sie höher gewichten, ich muss sie niedriger gewichten? Rein von der Kapitalmarktforschung her und von der evidenzbasierten eben, müsste man eigentlich sagen, die Dinge, die sehr gut gelaufen sind, also über ihren Sollwerten, die müsste man eigentlich eher untergewichten. Jetzt hast du richtig gesagt, es war in den letzten Jahren so, dass es eigentlich kontraproduktiv war. Ja, aber die Frage ist aber ja auch, wodurch substituiere ich letztlich dann diese geringe Gewichtung. Und wenn ich dann sage, ich gehe vielleicht eben in andere Märkte wie Emerging Markets, ich gehe dann teilweise in andere Aktienmarktsektoren wie Small Caps oder wie Value-Titel, dann kann ich auf lange Sicht so eine Art Faktor-Tilt-Portfolio aufbauen, was mir eigentlich auch eine breitere Diversifikation ermöglicht und im Endeffekt die Verluste, die ich vielleicht erleide, weil ich nicht immer bei den Besten mit dabei bin, bei den besten Large Caps oder bei den besten Sektoren, dann auf lange Sicht ausgleicht.
Wie schlimm ist die Blase denn jetzt wirklich? Jetzt haben wir gerade schon über Bewertung gesprochen, aber jetzt ist natürlich immer vielleicht ein bisschen dann zu dünn, nur aufs KGV zu schauen. Man findet ja auch für beide Seiten perfekte Argumente. Die einen sagen, oh ja, hier .com ist ganz was anderes. Die anderen sagen, es ist sogar noch schlimmer. Was sagst du dazu?
Ja, also wie schlimm die Blase jetzt ist, das wissen wir vielleicht in 12 oder 24 Monaten. Auch wieder in der Retrospektive. In der Vorschau ist es wahnsinnig schwierig. Aber wir können ja mal anschauen, was so die Dinge sind, die aktuell am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt auffallen. Ne? Ob die sich dann irgendwie dann gleich in der Realität widerspiegeln, dass sich da Kurse daraufhin verändern, ist was anderes. Aber wir können mal schauen, wie es aussieht.
Gerne.
Und da gibt's jetzt mal zum Beispiel eine Blickweise. Und da haben wir auch eine Grafik mitgebracht, der historische Anteil der Top 10 Aktien am US-Aktienmarkt. Und die geht jetzt sogar mal über wirklich 100 Jahre zurück. Ja? Und da sieht man, dass die Top 10 Aktien nach Marktkapitalisierung aktuell 37,32% des US-Aktienmarkts ausmachen. Und wenn ich dann zurückgehe über die 100 Jahre, kann man auch sehen, das war eigentlich zu einem einzigen Zeitpunkt der Fall, diese Marktkonzentration. Und das war wirklich dann 1929 vor der Weltwirtschaftskrise.
Das sieht schon mal grundsätzlich nicht so gut aus.
Das
aber das ist die Frage.
Genau. Ja, also das kann man mal feststellen. Jetzt könnte man sagen, diesmal ist alles anders. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt, den man sich anschauen kann und der sehr auffällig ist. Und das ist die Dispersion am Markt. Das ist mal dargestellt hier als historische Performance-Streuung bei Tech-Unternehmen. Das kann man jetzt über Tech-Unternehmen sehen, kann man aber auch sehen letztlich über den gesamten Aktienmarkt. Was bedeutet Dispersion? Ich möchte es ganz kurz erklären. Vielleicht haben manche den Begriff noch nicht gehört. Also ich kann ja bei Aktien von Korrelationen sprechen. Das heißt, ich habe jetzt die Aktie A und Aktie B. Und wenn sich beide jetzt nach oben bewegen, das heißt, die eine Aktie A bewegt sich um 10% nach oben, die Aktie B zum gleichen Zeitpunkt um 1% und die bewegen sich sozusagen immer gleichzeitig, dann kann man sagen, sie haben eine Korrelation von 1. Die Dispersion ist jetzt dazu ein Unterschied. Da ist die Frage, wie stark bewegen sich die Aktien? Ja, und die eine Aktie steigt jetzt zum Beispiel um 10%, die andere um 1%. Dann kann sein, dass beide eine Korrelation haben und es gleichzeitig passiert von 1. Aber die Dispersion ist riesengroß, weil die eine Aktie halt um 10% steigt und die andere um 1%. Und wenn man sich das eben anschaut, wie die Dispersion aktuell am Aktienmarkt ist, dann kann man das hier mal messen an den Tech-Unternehmen, die Performance-Streuung. Und die Grafik geht jetzt mal zurück bis zum Jahr 1986. Und da sieht man, dass wir auf einem Höchststand der Dispersion sind seit eben der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Das Interessante daran ist, wir haben also eine extrem hohe Marktkonzentration auf wenige Aktien, die den gesamten Markt bestimmen. Und die haben noch oder unterliegen noch einer sehr hohen Dispersion. Das heißt, sie entwickeln sich wahnsinnig unterschiedlich in ihren Renditen. Und das ist in der Historie tatsächlich ziemlich einmalig. Also jetzt kann man sagen, die beiden Dinge, Minus und Minus, ergibt vielleicht Plus. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall historisch einmalig. Und bei uns führt es dazu, wenn wir da mit die Vermögen unserer Mandanten reinschauen oder auch in die eigenen Vermögen, bedeutet das, wir wollen eigentlich von der gesamten Vermögensstruktur, und das empfehle ich jedem auch, möglichst unabhängig von dem sein, was an den Kapitalmärkten passiert. Ja, das heißt, nicht eben auf irgendwelche Prognosen setzen, sondern Unabhängigkeit sich so weit schaffen, dass man einfach auch, wenn die Volatilitäten kommen, dann relativ gelassen sein kann.
Kann man gelassen sein mit einem Index? Denn wir hören ja immer diese Horrorgeschichten. Es ist ja auch logisch, wenn ich jetzt hier drauf schaue, dann sehe ich, die großen Tech-Titel sind natürlich massiv bewertet. Du hast es gerade schön gezeigt. Die Top 10 machen viel aus. Und wir wissen es ja, Nvidia, Apple, Microsoft, die machen alle 3, 4, 5, 6% aus von den Indizes. Das wirkt erstmal befremdlich. Aber jetzt ist die Frage, ja, wie hedge ich das? Und ist es wirklich so schlimm? Weil zuletzt sind die ja nicht gelaufen. Der Juni war sogar sehr schlecht für diese Mag 7, wie sie ja heißen, wie sie gerne genannt werden. Mittlerweile ja Lag 7 oder Drag 7, weil sie nicht so gut laufen.
Ja.
Also weil sie hinterherhinken. Wir haben aber gesehen, dass wir eigentlich nichts gesehen haben. Im Gegenteil, die Indizes sind ganz gut gelaufen. Also ist das manchmal auch ein bisschen Panikmache? Jetzt ist natürlich klar, wenn die Großen alle jetzt komplett kollabieren würden, dann wäre es vielleicht eine andere Sache. Aber wenn sie mal schlechter laufen, dann geht auch noch nicht die Welt unter, oder? Für die ETFs und Indizes.
Also ist halt die Frage, wie schlecht was läuft und was es dann für Indikationen hat am Schluss über die Wirtschaft auf die anderen Unternehmen. Mhm. Also ich glaube, es ist zu einfach zu denken, dass sich der Gesamtmarkt letztlich von den USA oder von den großen Tech-Unternehmen komplett abkoppeln kann. Was wir aber sehen ist, dass in den letzten Monaten oder Jahren ja auch die Gewinnerwartung der großen Tech-Unternehmen oder auch der Top 10 im S&P 500 extrem gestiegen sind, dass aber jetzt auch die Gewinnerwartungen der anderen 490 Unternehmen extrem steigen. Ne? Also das heißt, diese Technologieführerschaft, die Innovatoren, die erstmal zu ihrem Aufstieg geführt hat, die hat man jetzt das Gefühl, dass diese Technologie in den Gesamtmarkt übergeht und dort auch zu hohen Produktivitätsgewinnen führt.
Das hast du ja auch schon mal beschrieben vor 6 Monaten oder sowas, dass das dann quasi überspringt oder in die Breite geht dann.
Genau, das ist grundsätzlich schon mal gut und wichtig. Und es wäre natürlich die Hoffnung, dass auch wenn wir so eine höhere Dispersion haben, wenn wir so eine Konzentration haben, dass sich das Ganze nicht dann in einem Platz, in einer Blase auswirkt, sondern dass sich der Markt wieder dahingehend beruhigt, dass vielleicht alles sich irgendwo aufeinander zuläuft. Ja? Das heißt, dass die Bewertung der anderen Unternehmen steigen oder generell dann der Gesamtmarkt steigt. Vielleicht ist da auch nochmal eine andere Grafik ganz interessant. Und zwar habe ich mal mitgebracht, die Relation aus dem MSCI USA zum MSCI USA Equal Weight und den mal als Ratio. Das heißt, wir teilen mal sozusagen im Zähler den MSCI USA durch den Nenner des Equal Weight und schauen, wie hat sich das eigentlich über die letzten über 50 Jahre entwickelt, diese Ratio. Und da sieht man, dass eigentlich über den Gesamtzeitraum ein Equal Weight US MSCI,
also das heißt, jede Aktie
ist gleichgewichtet, dass der eigentlich über den Gesamtzeitraum 51% Überperformance hatte. Ja, dann gibt es aber wieder Zeiträume, die man hier in diesen Spitzen dann sieht, 1990, 2000, 2008, dass man sieht, dass eben das normale kapitalmarktgewichtete Portfolio wahnsinnig hohe Überrenditen erzielt hat. Das ist über diese Marktkonzentration, die wir jetzt auch besprochen haben, dass sich dann aber wieder normalisiert. Und jetzt sehen wir aber seit 2015, 16, dass eben sehr langsam auch wieder das Kapitalmarkt oder das kapitalgewichtete Portfolio eben Überrenditen generiert. Die Frage ist, wann dreht es vielleicht wieder in die andere Richtung? Also daher lieber eine ausgewogenere Gewichtung. Und dann wird es auf lange Sicht eben dazu führen, dass einerseits auch ein US-Portfolio vielleicht höhere Renditen erwirtschaftet, wie wenn ich jetzt auf extreme Klumpenrisiko gehe, oder auch eben Gesamtmarkt oder ein Gesamtweltportfolio vielleicht auch höhere Renditen oder mindestens gleiche Renditen erzielen kann, als wenn ich jetzt ein wahnsinniges Klumpenrisiko in der USA habe.
Konkretes Portfolio schauen wir uns gleich noch an. Du hast es vorher schon angedeutet, jetzt sind wir vielleicht oder wir sind ganz sicherlich nicht mehr in der frühen Phase des Bullenmarktes. Das, glaube ich, können wir mal als steile These raushauen. Jetzt ist die Frage, wie spät ist es denn schon? Ist es jetzt drei Viertel? Ist es schon vier Viertel am Ende? Ist es vielleicht die Hälfte? Also das ist natürlich schwer zu sagen, aber wo bewegen wir uns denn ungefähr? Denn man merkte zuletzt schon, es gibt noch Rendite, aber ich habe vor kurzem mit Professor Hens gesprochen, der gemeint quasi ganz am Ende, da gibt es dann nur noch Wohler und gar keine Rendite mehr. Also da sind wir offenbar noch nicht. Aber man merkt schon, es wird so schon noch mal ein bisschen rasanter in der Achterbahn.
Also es gibt ja dieses Zitat von Sir John Templeton, glaube ich, ne, der mal gesagt hat, Bullenmärkte werden geboren im Pessimismus. Mhm. Sie wachsen in der Skepsis. Sie reifen im Optimismus und sie sterben in der Euphorie. So, jetzt werden wir in Deutschland wahrscheinlich kaum Euphorie erleben, also weder aus fußballerischer Sicht noch am Kapitalmarkt. Wir sind einfach so.
Das ist gut. Es ist ja schon ein paar Tage her jetzt, deswegen haben wir das schon fast verkraftet. Aber.
Genau. Andererseits ist es so, dass man schon sieht, gerade in den USA, dass wir am Aktienmarkt meines Erachtens schon in der Phase Optimismus, Euphorie sind. Ja, man sieht es auch an den IPOs, die da kommen. Weil natürlich diese Phasen von den Unternehmen auch ausgenutzt werden, um dann letztlich ihre Anteile an die Börse zu bringen, um das halt zu monetarisieren. Mhm. Das heißt, ja, also ich würde sagen, wir sind schon fortgeschritten. Ich habe aber in meinem Leben auch gelernt, dass selbst Dinge, die schon weiter fortgeschritten sind, sich länger ziehen können, als man denkt. Ja? Also manchmal denkt man, ja, oh, das muss jetzt innerhalb von kurzer Zeit jetzt platzen oder sonst was. Das kann auch noch länger dauern. Das kann sich über Monate oder sogar noch Jahre ziehen. Und das kann auch, ich meine, ich habe das Interview mit Professor Hens mir auch angeschaut, das kann auch nochmal 50% steigen oder mehr. Mhm. Das weiß keiner. Ja.
Da kommen wir gleich zur Gretchenfrage, wie man damit umgeht. Ganz kurzer Exkurs noch, Schlenker, zu den Börsengängen. Du hast es gerade schon angedeutet. Bereitet dir das Bauchschmerzen? Oder sagst du, das ist mir wurscht, weil wir gehen sowieso jetzt nicht in IPOs natürlich rein, sondern haben das ganz anders aufgestellt. Ist das dann egal für Anleger, die jetzt nicht in diese Aktien investieren oder vielleicht sogar nur in ETFs sind? Oder ist das dann schon was, was so ein bisschen nervös macht trotzdem?
Also die Frage ist halt, wie steuere ich Vermögen, wie gehe ich damit um? Und grundsätzlich achten wir darauf im eigenen Vermögen und auch bei dem unserer Mandanten, dass es einem eigentlich egal sein muss. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, man steht daneben, man beobachtet das, manchmal schüttelt man auch den Kopf, weil ja oftmals nur noch Narrative oder im Storytelling verkauft wird. Jetzt wissen wir auch aus der Historie der letzten 20 Jahre, dass aus manchem Narrativ oder manchem Storytelling tatsächlich auch wahrhaftige Geschäftsmodelle entstanden sind. Ja, also hättest du mir vor 20 Jahren gesagt, dass Tesla, ich glaube im Jahr 2024 mit dem Model Y das meistverkaufte Auto der Welt produzieren wird, hätte ich wahrscheinlich auch den Kopf geschüttelt. Ja, oder mit Starlink, dass da 10.000 Satelliten irgendwie im All schweben, hätte ich auch gesagt, ja, wart mal ab. Jetzt ist es eben bei SpaceX so, dass da schon ein sehr großes Narrativ dahinter steht. Mhm. Ja, und das muss ich auch wirklich mal bewahrheiten. Wir haben auch gesehen, da ist eine hohe Volatilität drin, jetzt ja auch schon, seitdem es letztlich an den Markt gegangen ist im IPO. Ich kann nur sagen, dass professionelle Investoren, die agieren auch vor dem Hintergrund der Kapitalmarktforschung, oftmals, wenn sie Portfolios bauen, eben IPOs per se ausschließen, weil sie über die Volatilität der ersten Jahre an den Börsen Bescheid wissen.
Und viele machen da ja auch brutale Abstürze, auch wenn es vielleicht nahe noch gut geht, aber das ist ja schon heftig.
Als wir davon gehört haben, auch mit SpaceX und wie das alles laufen soll, haben wir natürlich geschaut, mit welchen ETFs bauen wir unsere Portfolios, mit welchen Indexfonds und sind die in irgendeiner Weise davon beeinträchtigt? Weil manche Indizes haben ja auch so Fast-Entry-Kompromisse dann geschlossen.
Genau.
Ja. Und wir haben dann festgestellt, auf die Portfolios unserer Mandanten hat jetzt keinen großen Einfluss. Wenn jetzt jemand Spaß hat an sowas, ja, ich meine, dann soll er halt mit einem Teil seines Vermögens spekulieren, aber es ist eine Spekulation. Aber man sollte da jetzt nicht eben zu viel reinsetzen und denken, dass man jetzt innerhalb kurzer Zeit zum Millionär oder Milliardär wird.
Das ist eine gute Vorlage. Milliardär. Ja. Du hast gerade schon von 50% gesprochen. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Jetzt haben wir die Kurse knallen nochmal richtig hoch. Also wir gehen so in diese Phase, die Euphorie. Also vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus. Also es knallen alle Sicherungen durch und alle denken wirklich, dieser Klassiker, es kann gar nicht mehr fallen. Da sind wir jetzt gefühlt noch nicht. Es ist schon noch Skepsis drin. Auch wenn natürlich bei manchen Aktien die Euphorie groß ist. Sagen wir, es knallen alle Sicherungen durch. Wir steigen um 100%. Oder lass es 70, 80 sein. Gäbe es für dich dann einen Moment, wo du sagst, jetzt wird es wirklich irre, also komplett irre. Jetzt müssen wir einfach mal Chips vom Tisch nehmen.
Also ich glaube, man muss es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ja? Also aus Sicht eines Vermögensverwalters, der ein Portfolio steuert und der bestimmte Risikogesichtspunkte berücksichtigen muss, weil er sagt, er hat jetzt ein 60-40-Portfolio, also 60% Aktien, 40% Anleihen oder sowas, dann muss ich natürlich irgendwo Chips vom Tisch nehmen und muss umschichten, damit ich aus meinem Volatilitätsmuster nicht rausfalle. Mhm. Wir arbeiten ja nicht so und ich würde auch jedem empfehlen, es nicht so zu machen, sondern es immer auf Gesamtvermögensebene zu betrachten. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mir sage, nee, eigentlich hängt das Chips vom Tisch nehmen nicht davon ab, was die Kapitalmärkte machen, weil die Kapitalmärkte habe ich halt nie unter Kontrolle. Das ist genauso wie ich die Welt, wie ich meine Umgebung nicht unter Kontrolle habe. Aber was ich unter Kontrolle habe, ist das eigene Leben, soweit wie möglich ich es unter Kontrolle haben kann, und halt auch die eigenen Finanzen. Und wenn jetzt theoretisch das so stark steigt und in meinem eigenen Vermögen dann Ungleichgewichte entstehen, ja, wenn das eben dann rausläuft aus dem, wie ich es mir mal überlegt hatte, dass ich es dann auch haben möchte vom Gleichgewicht her, dann kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht Chips rausnehme, aber nicht vor dem Hintergrund, dass ich es dann irgendwann wieder billiger investieren will, sondern vor dem Hintergrund, dass ich vielleicht sage, gut, jetzt ziehe ich was raus, um, keine Ahnung, mir einen Wunsch mal zu erfüllen, um irgendwelche, ja, dem Vermögen tatsächlich einen Wert zu geben. Mhm. Ja, oder vielleicht auch andere an meinem Vermögen zu partizipieren, vielleicht mal Geld zu spenden, solche Sachen zu machen, aber nicht einfach, um rauszunehmen, Market Timing zu betreiben und wieder einzusteigen, weil das wird nicht funktionieren.
Aber jetzt vielleicht gar nicht mit dem Hintergrund, dass ich jetzt sage, ich kaufe es jetzt sicher 80% billiger, sondern ich bin jetzt bei dir Mandant und ich sage jetzt 100% in einem Jahr, also wirklich, wo man merkt, jetzt wird es nicht jetzt 100% entspannen in 5 Jahren, sondern wirklich irre. Nasdaq verdoppelt sich nochmal, sagen wir mal 50, 60.000 Punkte, wo man wirklich sagt, ich kann jetzt nachts nicht mehr schlafen. Was würdest du mir sagen? Also ich gar nicht, dass ich sage, wir gehen in einem Jahr günstiger rein, sondern einfach nur, ich
ja klar, also wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, ist ja was anderes, dann ist ja auch ein persönlicher Grund. Ja. Aber ich würde es tatsächlich einfach von oben nach unten durchdeklinieren. Ich würde sagen, hast du genug Liquidität? Hat sich an deinem Leben irgendwas geändert? Wenn die beiden Antworten sind, ja, ich habe genug Liquidität, nein, es hat sich nichts geändert, dann stellt sich als nächste Frage, okay, warum sollte ich was realisieren? Wenn ich dann sehe, dass in der Liquidität vielleicht ein paar Rückstellungen gebildet worden sind, ist die Frage von der Vermögensgröße her, ja, weil sich einer vielleicht mal einen tollen Urlaub leisten wollte, neues Fahrrad, Auto, Oldtimer oder Haus, Immobilie, Ferienwohnung, dann würde ich mir überlegen zu sagen in diesen Phasen, warum ziehe ich dann nicht tatsächlich ein bisschen Geld raus und erfülle mir diesen Lebenswunsch? Also ich gebe dem Ganzen einen Wert. Weil meine Erfahrung ist halt die, und die habe ich wirklich öfters gemacht in meinem Leben. Ich war ja auch schon zur Zeit der Dotcom-Blase in der Bank damals. Und ich habe danach einige Menschen getroffen, die halt ihre Geschichten hatten. Ich weiß, ein Kollege, der war Hobbymusiker, ja, und der hat dann im Endeffekt 10, 15 Jahre danach immer noch erzählt, ich bin froh, dass ich irgendwann was mal realisiert habe, weil ich habe mir mein eigenes kleines Ton- und Musikstudio gebaut und das ist das Einzige, was mir geblieben ist. Mhm. Oder ein anderer, der wollte sich irgendwie einen Porsche kaufen, hat dann irgendwie, weiß ich, war 2, 3 Tage bevor er den Kaufvertrag unterschrieben hat, ist der Markt zusammengebrochen. Und da war die Geschichte, ja, ich hätte es mal lieber gemacht. So. Und das ist was, worauf ich abzielen würde. Ich würde sagen, was sind so die Dinge, die du dir vielleicht gerne erfüllen wollen würdest? Dann tu das auch, gib dem Ganzen einen Sinn. Weil wenn es dann tatsächlich schief gehen sollte an den Märkten, dann kann man sagen, na gut, ich habe mir was gesichert. Es muss aber schon auch so sein, und das ist auch klar, wenn ich breit gestreut bin, wenn ich ein sauberes Portfolio habe, dann ist es ja immer nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder in den alten Höchststand komme. Wenn ich jetzt ein Portfolio habe, was sehr stark in Einzelwerten investiert ist, wo ich in diese Blasen reinlaufe, dann kann ich halt ein echtes Problem haben, wenn es runterkommt. Weil dann habe ich am Schluss die Thematik, dass ich halt wirklich nicht weiß, was ich damit mache oder ob die Aktien, die ich habe, vielleicht irgendwann mal ja nichts mehr wert sind.
Oder halt sehr viel weg ist dann.
Ganz einfach sehr viel weg ist. Aber in den Portfolios, wie wir sie bauen, würde ich sagen, ist es eine Frage der Zeit, bis es wiederkommt.
Also auch mal ganz wichtig, glaube ich, für die Zuschauer zu Hause. Wie seid ihr investiert? Was habt ihr im Depot? Seid ihr konservativ aufgestellt oder breit gestreut oder habt ihr nur Zockerwerte? Und vor allem, welchen Zeithorizont dann? Ist es wirklich langfristig für die Rente? Oder ist es so, dass man sagt, jetzt habe ich eigentlich gezockt und war erfolgreich und jetzt könnte ich mir mal was gönnen davon oder vielleicht einfach mal das
wenn
Ganze anders anlegen.
Richtig, also wenn ich Gewinne realisiere, dann bitte nicht aus dem Grund, irgendwie was auf die Seite zu legen, um wieder zu reinvestieren, sondern dann aus dem Grund, damit wirklich was zu machen, was ich vielleicht geplant hatte, um das für mich irgendwie zu realisieren und für mich da auch meinen Wunsch zu erfüllen. Ja.
Wo hört eigentlich regelbasiertes Rebalancing auf und wo fängt Market Timing an?
Ich glaub, du hast es schon im Wort gut gesagt. Das eine ist regelbasiert. Mhm. Ja. Und das andere ist tatsächlich meines Erachtens ziemlich emotional. Also regelbasiert würde ich sagen, funktioniert eben so, dass ich ein bestimmtes Korsett mir vorgebe, auch fürs eigene Vermögen, wo ich mir sage, ich möchte eine bestimmte Liquidität halten. Ich möchte vielleicht ein bestimmtes maximales Kapital im Aktienmarkt haben. Und wenn ich dann hier aus diesen Bandbreiten rauslaufe, dann fange ich an, wirklich regelbasiert das Ganze ein bisschen zu rebalancieren. Aber es geht ja nie um 0-1-Entscheidungen. Ja, wenn es dann darum geht, dass ich emotional Angst habe, dass ich Gier empfinde, dass ich dann sage, jetzt aus der einen Aktie komplett raus, komplett rein, aus dem einen Markt komplett raus, komplett rein, rein emotional gesteuert, dann ist es für mich eben Market Timing und das funktioniert eben nicht.
Jetzt spiele ich hier nochmal den kleinen Crash-Onkel. Da gibt es halt wahrscheinlich auch wieder ein paar in den Kommentaren, die sagen, Mensch, jetzt jagt der hier die Menschen noch in den Aktienmarkt und das ist doch völlig klar, dass es irgendwann crasht. Jetzt ist natürlich ein wahrer Punkt dran. Irgendwann wird es diesen Crash geben.
Natürlich.
Und wenn wir jetzt mal drauf schauen, bei diesen, du hast es ja schon gezeigt mit den Charts, wenn das jetzt noch weitergeht, geschenkt nochmal 100-200%, kann ja alles mögliche passieren. Aber irgendwann wird ja der Crash mal kommen um 30, 40, 50, beziehungsweise je mehr das aufgeblasen ist. Haben die dann nicht einen Punkt, dass man sagt, man muss zumindest mal, du hast gesagt, nicht fürs Reinvestieren, aber dass man einfach mal an die Seitenlinie geht, weil irgendwann wird es halt knallen. Also diese, dass du diese Mathematik oder diesen Denkfehler vielleicht nochmal kurz erklärst. Weil die Leute spüren das halt immer wieder, dass sie sich denken, ich bin doch nicht blöd und warte jetzt, bis der Crash kommt und dann ist einfach alles weg.
Ja, aber die Frage ist halt immer, wann. Also man muss sich ja mal durchdenken. Also du hattest gerade vorhin mal als Prämisse gestellt, wenn es um 100% steigt. Mhm. So, also wenn es ab heute um 100% steigen würde, dann
das war jetzt ja ein Extrem, also in einem Jahr Beispiel, oder
ja, genau,
in wenigen Monaten.
Aber dann müsste ja in einem Jahr wieder um 50% fallen, dass ich da bin wie heute. Mhm.
Also immer den Ausgangspunkt.
Genau, also was ist dann der Ausgangspunkt? Dann bin ich wieder am Ausgangspunkt, habe ich ein Jahr verpasst, so what. Wenn es jetzt um 50% steigt, lass mich kurz rechnen, 100 auf 150, dann müsste es halt um 33% fallen, dann bin ich wieder am Ausgangspunkt. Diese Phasen können immer kommen. Das ist ordentlich. 33 muss es auch erstmal fallen. Mhm. Ja, also das heißt, die Frage ist immer, wo bin ich heute? Was habe ich dann an zukünftigen Gewinnen? Wie viel müsste es dann fallen? Und und deswegen sage ich, macht euch nicht davon abhängig, sondern macht es wirklich aufgrund der eigenen Vermögensaufstellung eurer Ziele und Pläne und der Vermögenssteuerung. Und das ist langfristig das Sinnvollste, weil du weißt am Schluss halt einfach nicht, wann, was, wie passiert und du hast es nicht unter Kontrolle.
Was wir auch noch nicht wissen, bekommen wir eine Aktienrente? Wir sind ja auf dem Weg dorthin, zumindest gibt es ja mal, es ist vielleicht kein zartes Pflänzchen mehr, es ist schon eine kleine Pflanze. Rentenreform ist geplant und die Frage ist, wie schätzt du das ein, auf was hoffst du und wird das am Ende vielleicht wirklich mal der große Wurf oder ist es völlig überschätzt?
Also ich muss dazu sagen, dass grundsätzlich neigen wir in Deutschland dazu, die Dinge sehr negativ zu sehen. Und ich habe auch schon vieles gesehen, jetzt auch teilweise auf YouTube oder so, von anderen Experten, die manches da zerrissen haben. Und ich würde doch zumindest für den Teil des Rentenpakets, wo es um die Rückdeckung mit Kapitalanteilen geht, da würde ich schon ein bisschen die Lanze brechen wollen. Weil ich habe es mir angeschaut, ja. Das ist jetzt für unsere Mandanten nicht so besonders relevant, aber mein Geschäftsführerkollege und ich, wir haben selber auch Kinder, die kommen jetzt auch in das Alter, wo man sagt, da kann man sich auch Gedanken machen, ob man solche Dinge, wenn sie von der Regierung angeboten, umgesetzt werden, auch umsetzen will. Und ich habe mir damals selber in jungen Jahren angeschaut, wie funktioniert das deutsche Rentensystem. Dann war mir klar, ich möchte da eigentlich so schnell wie möglich raus.
Ja, das ist keine gute Erkenntnis. Ja.
Dann habe ich mir ein paar Jahre später angeschaut, was da dann an Produkten kam mit Riester und Rürup. Dann habe ich gesagt, nee, das würde ich nie machen und würde ich auch niemandem empfehlen. Das hat sich jetzt im Nachhinein auch bestätigt. Mhm. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, was geplant ist für die Kapitalrückdeckung des Rentensystems, dann haben wir da verschiedene Faktoren, ja, also verschiedene Säulen, möchte ich mal sagen. Das eine ist ja dieses Generationenkapital. Das haben wir selber gar nicht im Griff. Das ist ja so ein Staatsfonds, der aufgebaut wird. Halte ich für durchaus sinnvoll, ja. Aber das macht der Staat. Zum Glück verwalten es nicht irgendwelche Politiker, sondern tatsächlich Experten. Das zweite.
Das ist immer wichtig,
ja. Genau, das ist wichtig. Das zweite ist letztlich die Kapitalrente. Das ist das, was ja auch so ein bisschen im Disput steht, wo der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer jeweils 1% dann vom Gehalt einzahlen sollen auf ein Kontodepot des Arbeitnehmers. Und wo dann der Arbeitnehmer aber entscheiden kann, wie das dann auch investiert wird. So die aktuelle Planung ist ja noch nicht ganz beschlossen, aber auch zu sehr, sehr geringen Kosten, halte ich auch für sinnvoll. Ist aber auch letztlich ja staatlich vorgegeben, ist Zwang. Und das dritte ist das Altersvorsorgedepot. Mhm. Bei dem, was ich da bisher jetzt gelesen habe an Rahmenbedingungen, halte ich das für super spannend. Also da kann ich wirklich jedem, der in der Lage ist und der Situation, dass er sagt, was kann ich für mein Alter tun? Ab 01.01.2027 soll das ja umgesetzt werden, sollte sich damit näher beschäftigen. Weil es
gibt ja auch Geld vom Staat dann oben drauf.
Genau, also das Geld vom Staat halte ich noch gar nicht eigentlich für diesen größten Aspekt. Also vielleicht kann ich da nochmal kurz ein bisschen
gerne
in die Tiefe gehen. Also die Idee ist ja, dass ich so ein Altersvorsorgedepot habe, dass ich dann, wenn ich 1.800 Euro darin anspare, die volle staatliche Zulage bekomme von 540 Euro.
Genau.
Und jetzt kommt der eigentliche, sage ich mal, Burner. Ich kann darüber hinaus auch selber noch einzahlen. Und zwar bis zu, ich glaube, 6.840 Euro im Jahr. Mhm. Und kann sogar zwei Verträge abschließen. Das ist mein aktueller Wissensstand. Ich kann also 13.680 Euro einzahlen. Jetzt ist die Frage, was ist der Vorteil daraus? Der Vorteil ist tatsächlich eine Steuerverschiebung. Ich bin überhaupt kein Freund, Dinge zu tun, allein auf steuerlichen Gründen, weil es meistens langfristig nicht richtig funktioniert. Aber wenn das Ding tatsächlich so kommt und so funktioniert und kostengünstig umgesetzt werden kann, würde das bedeuten, dass ich bis zu 13.840 Euro anlegen kann jedes Jahr, ohne dass ich darauf Fahrpauschale bezahlen muss, ohne dass ich darauf Abgeltungssteuer bezahlen muss für Umschichtungen. Und wenn ich das dann über Jahrzehnte mache...
Gerade das kostenlose Umschichten ist ja
gerade das kostenlose Gold Umschichten. Wert, ja. Und wenn ich das über Jahrzehnte mache, habe ich am Schluss die Möglichkeit, das ganze Ding im Endeffekt als Auszahlplan auszugestalten. Und im Auszahlplan habe ich dann nur eine Ertragsanteilsbesteuerung, die wirklich ein Riesenvorteil ist gegenüber dem FIFO-Prinzip. Weil wenn ich über 40 Jahre anlege... jetzt zum Beispiel den einen Euro über 40 Jahre, dann habe ich eigentlich eine Versechzehnfachung des Euros zu erwarten. Das heißt, dass eigentlich ja, mehr als 90% dessen, was ich rausbekomme, eigentlich steuerbar wäre als Kursgewinn. Mhm. Wenn ich das dann im Ertragsanteil tatsächlich zu besteuern habe, dann habe ich 20% zu besteuern und eben nicht über 90%. Und das wäre natürlich schon ein Brüller. Ja? Und ich muss schon auch sagen, jetzt hört man, ja, das sind so geringe Beträge, was Deutschland da immer umsetzt und das ist nur so der kleine Finger. Viel besser wäre es wie in Amerika mit so einem 401k. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, 13.680 Euro im Jahr sparen, ich glaube, damit ist ein Großteil der deutschen Bevölkerung abgedeckt.
Ja klar, das muss dann auch erstmal.
Also das heißt, mein Hinweis dazu, nicht mal negativ vom Tisch schieben, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen.
Du hast ja auch noch eine Rechnung mitgebracht.
Genau, schauen wir uns gleich an. Ja. Genau, sondern wirklich damit auseinandersetzen und gerade für diesen privatwirtschaftlichen Lösungen, die da kommen werden, mal überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, einen Teil der Altersvorsorge da reinzubauen. Genau, wir haben einfach mal die langfristige Wirkung von der Kapitalrente und dem AV-Depot mal aufgrund von verschiedenen Prämissen mal hochgerechnet. Hinsichtlich Endkapital oder zusätzliche monatliche Rente. Und zwar haben wir es jetzt nur gemacht, wenn du diesen Beitrag von 1.800 Euro einbezahlen würdest in das AV-Depot, wo du halt den Höchstbetrag bekommst letztlich an staatlichen Zuschuss und von der Kapitalrente, die dir sowieso gesetzlich vorgegeben ist. Und wenn du jetzt da rechnest mit eben Zinssätzen oder Renditen von 5% oder 6% nominal, dann landest du halt schon auf erkläglichen Summen nach 40 Jahren von, ja, sagen wir mal, 220 bis knapp 300.000 Euro, mit denen halt am Schluss deine Rente erhöht werden kann. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Beiträge hat man bezahlt immer auf seinen Beitragsbescheinigungen von der gesetzlichen Rentenversicherung, dann sieht man, das ist schon ein nicht zu vernachlässigender Teil, der dazukommt. Also ich stehe dem positiv gegenüber. Natürlich würde ich mir viel ja, krassere Ideen noch wünschen, ja, dass jedes Kind irgendwie bei der Geburt 10.000 Euro mal kriegt, die im Aktienmarkt investiert werden, weil dann funktioniert es mit der Rente bis zum 70. Lebensjahr fast von selber. und es wären ja nur 3 Jahre Kindergeld, die dafür gestrichen werden müssten, vereinfacht gesagt. Aber ich finde, das ist schon ein wichtiger Schritt und ein guter Schritt und ich empfehle jedem, sich damit auseinanderzusetzen.
Sehr gut. Ja, man muss ja auch mal was Positives sagen, genau. Wenn man das vor allem mal mit den Sachen vergleicht, die wir bisher gemacht haben.
Richtig.
Riester-Rürup-Co, da ist das, oder wäre das auf jeden Fall schon ein kleiner Quantensprung?
Da ist es auf jeden Fall meines Erachtens sinnvoll und ja, wie gesagt, Riester-Rürup kann man dann auch überlegen bei Riester, ob man es dann switcht oder sowas. Aber wie gesagt, ist eigentlich nicht unsere Kernkompetenz, aber dass die eigenen Kinder und sowas betrifft und man selber natürlich auch interessiert ist, dann rechnet man sich's mal durch.
Sehr schön. Wichtig, dass wir auch darüber gesprochen haben. Jetzt haben wir noch ein Thema, bevor wir gleich zu den Depots kommen oder wie du ja, konkret auf die Märkte blickst. Inflationsgefahr, da haben wir zuletzt viel drüber diskutiert. Ich glaube, die Leute verstehen auch oft nicht, das merkt man ja auch an den Kommentaren, warum steigt denn die Börse überhaupt? Also jetzt haben wir zuletzt ja gefühlt nur Probleme gehabt. Also es lief ja eh schon nicht rund die letzten 2 Jahre. Sehr viel Geopolitik, Handelskrieg, Grönland, Venezuela und dann kam jetzt noch Iran dazu. Dann knallt der Ölpreis auf, da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, auf über 100 Dollar. Ich glaube, da hattest du noch gesagt, du hast überlegt, ihn zu beschorten, was ja auch nicht so schlecht. Es hat ein bisschen gedauert, aber er ist ja dann doch wieder deutlich runtergekommen. Also der Trader Christian Fuchs wäre dann auch,
sicher nicht,
kleiner Spaß, ganz erfolgreich gewesen. Also auf jeden Fall richtig, jetzt nicht als Trader, aber cool zu bleiben, ruhig zu bleiben, sich nicht verrückt zu machen. Trotzdem, die Leute sehen dann den Ölpreis, die fahren an die Tankstelle, die sehen die Inflation und eigentlich läuft es nicht wirklich gut. Die Märkte steigen immer weiter. Ist das verrückt? Ist das eine blinde Euphorie oder ist das dann unterm Strich doch erklärbar?
Ja, also ich glaube, da muss man auch wieder verschiedene Sachen unterscheiden. Ja, also einerseits ist es am Kapitalmarkt ja so, dass er die Unsicherheit nicht mag. So all die Dinge, die du jetzt eben angesprochen hast, die sind ja bekannt. Das heißt, das ist was dann irgendwo eingepreist wird. Das ist auch so, dass die Wirtschaftssubjekte, dass die Unternehmen sich ja Lösungen ausdenken für die Probleme, für die Herausforderungen, die vorstehen. Also ich fand das mal sehr interessant. Ich hatte einen Artikel gelesen, das war, glaube ich, im Handelsblatt, wie schnell eigentlich alternative Routen gefunden wurden, um Öl letztlich trotzdem noch in den Westen zu liefern, außerhalb der Straße von Hormus. Mhm. Ja, teilweise mit LKW-Kolonnen, teilweise mit Pipelines, die dann wirklich geflutet wurden. Faszinierend. Das heißt, es reagiert ja das System. Das ist das eine. Das andere ist dass ja, ich sag mal wieder, diese German Angst da ist. Ne? Das heißt, wir sehen ja grundsätzlich die Dinge meistens negativ, der Rest der Welt eigentlich nicht so. Und dann haben wir noch die Thematik, dass natürlich die unterschiedlichen Regionen von den Problemen ja auch unterschiedlich betroffen sind. Die Amerikaner, die sind jetzt nicht so extrem abhängig vom Ölpreis wie wir, weil die eigentlich relativ energieautark sind. Ja? Der pazifische Raum, Asien sind sehr stark abhängig vom Öl. Das heißt, wir haben eine starke Diversifizierung und das haben wir auch gesehen über die Zeit. Ne? Also einerseits sind die pazifischen, asiatischen Märkte extrem abgestraft worden, dann sind sie wieder extrem gestiegen, als der Ölpreis gegangen ist. Die Amerikaner sind relativ stabil geblieben. Man weiß auch aus der Historie heraus, dass ein Krieg, nachdem er begonnen wurde, also dass, wenn die Sicherheit da ist, dass es jetzt Krieg ist und nicht im Vorfeld eben eine Unsicherheit, was jetzt passiert, dann ist es eigentlich der Zeitpunkt, dass die Kurse wieder steigen. Ja.
Und die Inflationsgefahr, beeinflusst dich das irgendwie oder sagst du, wir sind langfristig aufgestellt, es ist eigentlich wurscht, also jetzt wird ja damit gerechnet, dass die Zinsen steigen, das muss natürlich erstmal passieren. Bank of America hat vor kurzem veröffentlicht, dass sie mit 3 Zinserhöhungen, nicht Senkungen, Erhöhungen rechnen in diesem Jahr noch in den USA. Hat das irgendeinen Einfluss auf dich?
Das ist ja auch interessant, wo wir am Anfang des Jahres herkamen. Am Anfang des Jahres war es ja so, dass alle davon ausgegangen sind oder mehr oder weniger auch Marktkonsensus war, dass die Zinsen sinken werden. Und jetzt auf einmal sind sie gestiegen. Im kurzfristigen Bereich durch die Zentralbanken. Jetzt haben die Zentralbanken ja keinen Einfluss auf langfristige Zinsen in aller Regel, sondern nur auf die kurzfristigen. Das heißt, auch da vergisst diese ganzen Prognosen erstmal. Inflation, Zinsentwicklung sind nicht prognostizierbar. Was wir wissen ist, wenn wir Gesamtvermögen steuern, dass eigentlich jede Anlageklasse einen gewissen Inflationsschutz bietet für die Inflation, die ja bekannt und im Markt eingepreist ist. Wir wissen auch, dass wenn ich langfristig Vermögen mehren will über Inflation heraus, ich es eigentlich nur schaffe durch Investitionen in Produktivkapital, planbar nur schaffe. Was wir machen und was ich jedem empfehlen würde, ist, sein Gesamtvermögen immer so aufzubauen, dass ich liquiditätsmäßig so wenig wie Liquidität wie möglich, so viel wie nötig, weil das ist das, was inflationsmäßig noch am schlechtesten läuft. Und die anderen Anlageklassen, sei es eben, was ich, Rohstoffe, Edelmetalle, produktiver, dann eben zum Beispiel Aktienmarkt und Immobilien, die halte ich auch so, wie ich sie brauche. Und dann habe ich meinen Inflationsschutz auf lange Sicht natürlich unter hoher Volatilität. Aber da ich die kurzfristige Entwicklung nicht prognostizieren kann, mache ich so, dass ich es über das Gesamtvermögen steuere. Und tatsächlich haben wir ja aktuell verschiedene Blickwinkel auch auf die Inflation. Einerseits haben wir in den USA eine sehr gut laufende Wirtschaft, wo dann die Frage ist, wie wird sich das auf die Inflation auswirken?
Der Konsum läuft ja auch sehr gut.
Konsum läuft auch sehr gut.
Gemeint haben, um Gottes Willen.
Genau, in Europa haben wir dann strukturelle Probleme. Ja. Und jetzt kommt aber dazu, dass gerade, ich glaube, Kevin Warsh war es ja auch, der aktuelle Fed-Chef, der ja auch sagt, und der Meinung bin ich auch, dass zum Beispiel das Thema KI und Robotik ja eigentlich einen stark deflationären Einfluss auch haben kann. Also wir haben da auch eine bipolare Welt, die unsicher ist.
Ja. Böse Zungen sagen, Apple hat ja jetzt zum Beispiel stark die Preise erhöht oder will sie erhöhen, weil sie natürlich auch diese Chipkosten haben. Also das wird deflationär, aber erst nach 20 Jahren starke Inflation. Also das ist das Problem auch oder vielleicht auch das Gute. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Datenpunkte, also schaust du dahin, sagst du deflationär, schaust du dahin, sagst du um Gottes Willen Hyperinflation. Also ist das so viel und so breit gestreut, dass es unterm Strich dann schon wieder eigentlich wurscht ist?
Also ja, nicht davon. Gesagt. Also das ist wieder das Thema, schaffe ich es, die Welt unter Kontrolle zu bringen? Nein, ich schaffe es nicht. Schaffe ich es, mein eigenes Vermögen unter Kontrolle zu kriegen? Ja, das sollte ich anstreben. Ja. das ist das. Und dann kann mir dieses Marktrauschen egal sein, weil ich weiß, ich bin aufgestellt richtig, ich kann die Volatilität aussitzen.
Gibt es trotzdem irgendwas, wenn du dir das alles mal anschaust, wo du sagst, das ist mir zu wenig beachtet oder da könnte sich was zusammenbrauen, vielleicht ist es der Immobilienbereich, vielleicht ist es ganz was anderes, wo du sagst, das bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen, auch wenn ich langfristig aufgestellt bin.
Genau, also tatsächlich diese liquiden Kapitalmärkte, wo wir sagen, wir haben resiliente Portfolios, die zwar einer Volatilität unterliegen, aber die letztlich ja ausfallsicher sind, die machen mir eigentlich keine Bauchschmerzen. Was mir eher Bauchschmerzen bereitet, das sind dann so die Ableitungen davon. Ne? Also in guten Börsenphasen, dann hast du halt im Hintergrund, was weiß ich, zum Beispiel die Finanzierung der großen Tech-Unternehmen, die jetzt dann umgelegt werden über Private Debt teilweise. Ne? So. Dann hast du das ganze Thema Private Equity, was in den letzten Jahren wieder verstärkt aufgekommen ist. Und als ich noch jünger war, dann hat man immer gesagt, ja, Private Equity ist kapitalmarktunabhängig. Das ist natürlich Bullshit, weil du brauchst ja auch die Möglichkeit des Exits. Ja? Das heißt, Private Equity, Private Debt oder auch Immobilienbereich, da habe ich wirklich Themen, wo ich mir sage, da kann ich auf lange Sicht, unterliege ich da nicht nur Volatilitäten, sondern unterliege auch einem hohen Kapitalverlustrisiko. Und das sind die Dinge, die mir Bauchschmerzen bereiten, wenn Leute dann letztlich in Phasen der Euphorie da reingehen und nicht genau wissen, wie sie diese Risiken einschätzen können. Aber der breite Markt mit dem sauberen Portfolio, das Schwankungen unterliegt, das macht mir eigentlich keine Bauchschmerzen.
Das ist immer das Interessante, weil die Leute schauen dann so auf Private Equity und denken so, ah ja, das ist ja super und diversifiziert. Und dann merkt man aber wieder, das war vor Monaten so, dass Private Equity zum Beispiel sehr stark in Software drin ist, was es ja dann zerrissen hat. Das ist immer das Problem, wenn man nicht genau schaut, was haben die eigentlich oder was ist da so drin, dann
kann es böse selber angehen. In dem breiten Portfolio habe ich halt meine Kapitalmarktrenditen. Das kann man sagen, das ist langweilig. Ich sage nur, über die letzten Jahre war es überhaupt nicht langweilig. Da war es eigentlich jedes Jahr mindestens zweistellig. Ja? Mhm. Also ja, zweistellig, nicht mindestens, dreistellig war es nicht. So. Und ich unterliege den Volatilitäten. Aber in den anderen Bereichen habe ich halt über meine Historie heraus, gerade bei der Steuerung größerer Vermögen, schon wahnsinnig viel Leute gesehen, die wirklich Geld verloren haben. Das heißt, da geht es eben nicht darum, eine Volatilität auszusitzen, sondern das Geld ist weg. Und das sind die Dinge, die mir Sorgen bereiten.
Apropos Geld ist weg, fällt mir ganz spontan ein, weil mir immer wieder Leute schreiben, bitte seid vorsichtig. Ich weiß nicht, vielleicht wird dein Gesicht mittlerweile auch schon verwendet für Betrügereien. Das ist Wahnsinn im Internet. Wir bieten euch nicht irgendwelche Sachen an. Es ist immer wieder Wahnsinn, es fallen leider viele drauf rein. Mhm. Bitte seid vorsichtig. Also es gibt von uns, es gibt die offiziellen, bei dir gibt's eine Homepage, es gibt die offiziellen Sachen. Es gibt aber nicht irgendwelche komischen Telegram-Gruppen, wo euch Krypto-Deals oder sonst was angeboten werden. Bitte vorsichtig sein.
Genau, im Schwäbischen würde man sagen, wir verkaufen nichts. Genau.
Was wir verkaufen, beziehungsweise du hast gerade angesprochen, was solide ist, ein ordentliches Weltportfolio. Wie stellt man sich jetzt auf in diesen Zeiten?
Ja, also
die Leute fragen immer wieder danach, was mache ich denn jetzt?
Genau, also ich denke, diese Zeiten sind genauso wie die anderen Zeiten. Ja, das heißt, man hat eine bestimmte Unsicherheit, man weiß die Zukunft nicht, man kennt sie nicht, man weiß nicht, wie man dann umgehen soll. Und das heißt, ausgewogener, breiter diversifiziert, keine Klumpenrisiken, Kosten niedrig und so weiter. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren, wo wir schon zusammensaßen, teilweise Portfolios gezeigt. Wir haben ein bisschen was geändert und wir haben es sogar richtig konkret mal gemacht. Ja, ist keine Anlageempfehlung, aber es sind ja nur Vorschläge, wie man sowas machen kann. Und zwar gehen wir mal auf dieses, ich nenne es immer so neuen ETF-Weltportfolio. Ich liebe das. So setzen wir das auch bei Mandanten von uns um, wo wir 2-3 Positionen haben wir jetzt tatsächlich im Vorfeld des Interviews nochmal angepasst. Das heißt, wie baue ich ein Portfolio, das über die ganze Welt gestreut ist, was letztlich physisch 7500 Unternehmen drin hat und was in dem Fall wirklich keine oder kaum Überschneidungen hat an Aktienmärkten. Warum kaum oder keine Überschneidungen? Weil dann ist es für mich auch sehr einfach rebalancierbar. Ich kann sehr gut nachvollziehen und ich kann dann dem Portfolio, das ist wunderschön zu beobachten, ich kann sehr gut lernen. Ich kann sehen, es steigt der eine Markt mal der andere, wenn ich rebalanciere, hauptsächlich dann, wenn neues Kapital investiert wird, dann kann ich das da reinschieben in die Bereiche, die vielleicht unter den Sollquoten liegen. Ein wunderbares Portfolio und das kann ich bauen zu Kosten von 0,12% TER. Traumhaft.
Wahnsinn. Ja.
Also ich finde das wirklich genial und das funktioniert hervorragend. Also da hatten wir jetzt die letzten Jahre immer, ich glaube zwischen 10 und 15, 16 teilweise Prozent Rendite. Ja. Ungefähr ähnlich wie jetzt im normalen MSCI All Country World Index, aber viel breiter gestreut und auf lange Sicht viel, viel resilienter. Das muss man eben auch berücksichtigen.
Über 7500 Unternehmen ist schon.
Genau.
MSCI World sind 1400, glaube ich, oder?
MSCI sowas? World 1600 oder so, glaube ich. Und MSCI All Country World Index, das sind dann teilweise 4.000 bis 6.000 Unternehmen, also fast dann das Doppelte noch. Ja. Jetzt kann man auch sagen, ja, die breite Streuung ist unsinnig, aber wenn ich sie im Endeffekt geschenkt kriege, weil die Kosten sind ja wirklich gering, wieso nicht? Ja. Wenn ich es einfacher machen will, dann haben wir mal zwei andere Portfolios noch gebaut, die letztlich mal auf drei ETFs basieren. Da ist ja auch relativ viel passiert am Markt. Das heißt, ich kann mir die USA kaufen, ich kann mir ein World ex-USA kaufen und dann ergänze ich das noch die Emerging Markets. Da kann ich mir sogar so ein Portfolio bauen mit zu 0,09% Kosten. Ja, und das ist dann letztlich auch über 5.500 Unternehmen letztlich physisch investiert, auch eigentlich genial. Und ich kann halt sehr gut steuern jetzt, wie hoch ist mein USA-Anteil, wie hoch ist der Anteil der Welt oder wie hoch ist der Anteil der Emerging Markets. Und ich würde tatsächlich, weil du auch gefragt hast, wie teile ich es dann auf, ich würde tatsächlich hauptsächlich mal USA-Anteil und Emerging Markets-Anteil aussteuern und den Rest würde ich dazwischen mal geschehen lassen. Weil das sind die beiden Regionen. Die eine ist, würde ich mal sagen, USA ziemlich hoch bewertet und die andere ist eigentlich aktuell relativ niedrig bewertet. Und hat aber einen großen Impact letztlich aufs Gesamtportfolio, auch über die letzten 40, 50 Jahre, die Emerging Markets. Ja. Das heißt, die beiden Regionen, die würde ich so steuern, wie ich sie haben will in der Sollquote und den Rest würde ich mal geschehen lassen. Und dann haben wir nochmal ein innovatives Faktor-Weltportfolio mal aufgebaut. Das hat den Hintergrund, dass der amerikanische Asset Manager Dimensional, die sehr stark sind in dem Thema Kapitalmarktforschung, die haben jetzt auch nicht nur institutionelle Indexfonds aufgelegt, sondern auch mal ETFs und die sind relativ neu, deswegen gibt es da kaum Historie dazu, aber die haben einen World Equity und Targeted Value.
Also dann Faktor.
Genau, Faktor Investing ist es, wo man sich ein Portfolio aufbauen kann, was von der Marktkapitalisierung dahin abweicht, dass man wirklich Faktoren wie Profitabilität, wie Value, wie Size, alles sowas auch mit reinbringt und zwar wirklich sehr fokussiert. Ja. Das halte ich auch für einen spannenden Ansatz. Also es gibt viele spannende Ideen, um sich zum Beispiel sein Altersvorsorgedepot zu bauen. Ja. Aber ob dann diese einzelnen Investments da möglich sind in diesem Rahmen, weiß ich natürlich nicht.
Gut, da müssen wir schauen, was da möglich ist.
Das muss man sehen, was da möglich ist.
Genau. Es muss ja auch nicht alles möglich sein, aber wir hoffen mal, dass es da nicht zu sehr eingeschränkt
wird. Hoffentlich kostengünstig, hoffentlich breit gestreut. Ja.
Vielleicht noch eine Frage jetzt hier zum Thema USA, aber das sind ja jetzt 40% in diesem Beispiel. Wie kommt man jetzt nochmal auf diese, sag ich mal, 40, 50 oder 60, was auch immer, Prozent oder auf 20% Emerging Markets?
Ja, das ist tatsächlich, das kannst du dir tatsächlich, ähnlich wie die Sicht auf die Inflation, das kannst du dir herleiten, wie du willst. Ja? Mhm. Also es gibt die Möglichkeiten, dass man sagt, man investiert jetzt die Regionen irgendwie nach Kaufkraft. Man investiert sie nach BIP oder nach Unternehmensgewinnen. Im Endeffekt macht das jeder in Anführungsstrichen, wie er lustig ist und holt sich dann seine Kausalität raus. Ich würde es einfach so sagen, geh bei der USA aufgrund der hohen Gewichtung einfach ein bisschen runter. Dann hast du die Thematik, dass du den Rest ja verteilen musst. Und dann, wo gehe ich rein? Dann würde ich in die Märkte gehen, die aktuell tatsächlich aufgrund ihres BIP-Anteils an der Welt viel höher sind als letztlich auch von der Kapitalmarktgewichtung her, dann würde ich hauptsächlich auf Emerging Markets gehen, also die höher gewichten und auch die anderen Regionen dann logischerweise noch ein bisschen höher gewichten. Ja, also man kann sich alles herleiten, aber dann gibt es auch nicht schwarz-weiß. Es gibt nicht richtig und falsch. Jeder hat dann so seine eigene Methode. Aber die USA, sagen wir mal, zwischen 40-50% zu gewichten, ist, glaube ich, ziemlich rational und die nicht auf 65-70% zu fahren.
Dann bleibt noch eine Frage übrig, Herr Fuchs. Wenn es dann doch crasht, sag mal, wir laufen jetzt gar nicht mehr hoch, sondern es geht jetzt schief in den nächsten 2-3 Wochen und wir fallen 30-50% runter. Was machen wir dann?
Ja gut, dann hoffe ich, dass man vorher sich die Liquidität richtig überlegt hat, die man braucht. Also dann würde ich erstmal schauen, habe ich die Liquidität, die ich brauche? Kann ich mich da safe fühlen? Dann freue ich mich drüber, wenn ich den Kursgewinn vielleicht doch einen Wert zuteil habe werden lassen, wenn ich mir ein neues Fahrrad gekauft habe oder sowas. Also ein bisschen was realisiert habe auf der emotionalen Basis. Und dann überlege ich, wie gehe ich tatsächlich damit um? Weil ich kann ja auch gesunkene Kurse ja nutzen. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, wie hat sich mein Portfolio, was ich bisher hatte, dann in dieser Phase verhalten? Ist es sinnvoll, dann vielleicht Anpassungen vorzunehmen? Ja, weil wenn die Kursgewinne runtergekommen sind, habe ich ja bei einer Umschichtung weniger Abgeltungssteuer, die abgeführt wird. Das heißt, ich habe weniger Substanzwertverlust. Ich kann also diese Phasen nutzen, um umzuswitchen, um mich positiv aufzustellen. Ich kann im Bereich der Liquidität schauen, weil meines Erachtens passieren da auch relativ viele Fehler. Wenn ich sage, ich habe Liquidität, dass die Leute arbeiten mit teilweise Fremdwährungsanteil, dass sie arbeiten mit länger laufenden Anleihen, mit Unternehmensanleihen, weil man sich vielleicht dann denkt, naja, ich möchte doch ein bisschen mehr Zins haben als am reinen Geldmarkt.
Warte mal, VW wird schon nicht pleite gehen.
Ja, zum Beispiel, genau. Und dann kann ich anschauen, haben denn diese Dinge, die ich vielleicht meinem Liquiditätspuffer zugeordnet habe, wirklich so funktioniert? Oder wäre es da nicht besser, die auch mal kritisch zu betrachten und die auch umzuschichten? Das heißt, ich kann wahnsinnig viel daraus lernen und ich kann auch die Situation nutzen, umzuschichten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, die billigste Möglichkeit, um Schenkungssteuer zu sparen, wenn ich ein größeres Vermögen habe, ich warte auf einen Crash und dann gebe ich die Wertpapiere an die nächste Generation oder einen Teil der Wertpapiere unter der Auflage, halte die mal bitte, bis wieder die Höchststände erreicht sind. Ja, also steuerlich ist es dann sehr gut optimiert. Also es gibt viele Möglichkeiten, dann zu agieren. Am besten, man macht es rational, man lässt sich nicht emotional unterkriegen und behält den Optimismus.
Schenkung, also da müsste man das Depot einfach übertragen quasi, oder? Kann man das machen? Also kann man ein Depot dann verschenken? Oder wie?
Ja, einzelne Wertpapiere, das Depot, wie man es möchte. Aber wichtig ist ja, wenn man eben diesen Vermögenstransfer auf jemand anders tätigt, dann schenkt man ja immer die implizite Steuer mit. Ne? Mhm. So. Und die implizite Steuer, die halt eben aufgelaufen ist, die unterliegt dann im Todesfall eigentlich ja auch der Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Mhm. So, und wenn ich jetzt eben eine geringere implizite Steuer habe, wenn ich es dann übertragen kann als kleineren Wert und dann sage, nimm's mal, es wird schon wieder steigen, es ist ein resilientes Portfolio, habe ich auch gewonnen.
Vielleicht nochmal eine abschließende Frage. Vielleicht ist da noch ganz unklar, weil du gerade gesagt hast, hoffentlich habe ich die Liquidität dann gesteuert. Dann, glaube ich, fragen sie sich immer, wie viel soll ich denn jetzt da steuern und haben? Brauche ich dann 20-30% Cashquote? Weil viele denken natürlich immer in diesen Cashquoten. Vielleicht mal ganz kurz, was müssen die Leute da für Hausaufgaben noch machen bei der Liquidität abschließend?
Genau, also wir empfehlen tatsächlich, das Vermögen eigentlich nicht quotal zu steuern, sondern das eigene Vermögen zu steuern vor der Basis des eigenen Lebens und der Lebenssituation und meine eigenen Ziele und Wünsche, in denen ich mich befinde. Ja? Das heißt, wenn ich mir einen Liquiditätspuffer aufbaue, dann sollte ich erstmal wieder handwerklich darauf achten, eben die funktionale Währung, in der ich lebe. Und dann sollte ich darauf achten, keine Durationsrisiken, keine Volatilitäten, das ist mal das eine. Von der Höhe her ist es das andere. Dann muss ich mir eben überlegen, wie viel brauche ich als absolute eiserne Reserve. Also mit was fühle ich mich wohl? 10, 20, 30.000 oder wenn ich größeres Vermögen habe, mit mehr. Also wie viel Monatsgehälter, Netto-Monatsgehälter, wenn mal irgendwas passiert zum Beispiel. Das ist mal das eine, das ist die eiserne Liquiditätsreserve. Darüber hinaus, wenn ich weiß, ich habe irgendwelche Ausgaben in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, keine Ahnung, neues Auto oder ein größerer Urlaub, der geplant ist, dann sollte ich da auch Rückstellungen bilden. Ja, das heißt, es ist meine zweite Schicht. Dann habe ich vielleicht eine dritte Schicht, wenn ich dann schon älter bin, in Rente gegangen bin oder sowas, wo ich mir sage, ich habe eine Art Einkommen, was ich brauche über die nächsten 5, 6, 7 Jahre. Dann baue ich mir daraus eine Schicht und sage ich, das halte ich mir auch als Liquidität vor. Und dann kann ich mir noch eine vierte Schicht bauen, wenn ich das will. Das ist der risikolose Anteil der Kapitalanlage. Ja. Und das ist dann eben sinnvoll, diese Dinge eher tatsächlich auf dem Geldmarkt zu halten, damit der Rest des Vermögens den Volatilitäten unterliegen kann und dass es mir eben egal sein kann, was dann kurzfristig passiert.
Christian, herzlichen Dank dir.
Sehr gerne.
Und lasst euch die Chance nicht entgehen, 22. Juli, 17 Uhr, dann ist auch die WM vorbei. Da muss man sich dann nicht mehr Gedanken machen, ob man irgendwas verpasst. Da geht es dann endlich wieder um die richtig wichtigen Dinge. Link dazu, gratis könnt ihr dabei sein, unten in der Beschreibung. Danke dir, Christian.
Danke dir, dass ich da sein durfte.
War wie immer ein Vergnügen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, dann einfach Kanal abonnieren. Wir sind jetzt raus. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.